Wenn das mal gut geht. Der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung bezahlt ab sofort keinen Rundfunkbeitrag mehr. Damit wäre er zwar nicht der Erste, aber sicher einer der Ersten mit einer großen Truppe von Rechtsanwälten, die ihm den Rücken frei hält. Wir analysieren, ob seine genannten Beweggründe Hand und Fuß haben und ob auch ihr, liebe Zuschauer, den Rundfunkbeitrag verweigern solltet. All dies und noch mehr gibt es jetzt in der 20. Junos-Ausgabe. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir haben es gehört, Julian Reichelt, der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, gedenkt demnächst sofort keinen Rundfunkbeitrag mehr zu bezahlen. Und dazu begrüße ich den Film- und Fernsehwissenschaftler Wilhelm Domke-Schulz, mit dem ich das heute detailliert besprechen möchte. Hallo Wilhelm.
Guten Tag, hallo.
Wilhelm, wir wollen uns ja in dieser Sendung darüber unterhalten, warum wir es ganz komplizierte Sache. Also warum wir es einerseits zwar gut finden grundsätzlich, wenn man keinen Rundfunkbeitrag bezahlt, also wenn die Fernsehanstalten, um die es da geht, keinen Rundfunkbeitrag mehr erhalten, warum wir das einerseits gut finden, warum wir andererseits die Themen, die er als Begründung dafür anführt, als leichte Nebelkerzen empfinden und als weit am eigentlichen Thema vorbei. Warum wir es drittens besser argumentativ hinlegen würden. Und schließlich viertens, warum wir trotz allem, also obwohl wir grundsätzlich gut fänden, wenn ARD und ZDF der Rundfunkbeitrag eingestellt wird, es keinem unserer Zuschauer empfehlen möchten, tatsächlich selbst die Zahlung des Rundfunkbeitrags einzustellen und es Herrn Reichelt nachzumachen. Hört sich ganz schön schwierig an, oder?
Ja, kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Ob man das aus dem Blickwinkel sieht, derjenigen Leute, die der Meinung sind, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ARD und ZDF sind identisch. Also das eine eine wie eine rechtliche Person sozusagen. Aus deren Sicht mag das natürlich alles ja schräg klingen, aber ich denke, wir werden ja hoffentlich in der Sendung darauf eingehen, dass der Hauptunterschied zwischen ARD und ZDF, Gebühren und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass das verschiedene Dinge sind. Das sollte man nicht miteinander vermengen. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Position, warum man sagt, nee, Rundfunkbeitrag in einer gewissen Art und Weise, wie auch immer, darauf kommen wir noch zu sprechen, ist okay. Und aus meiner Sicht ist das auch der falsche Weg, das Übel, was eigentlich alle kritisieren, an ARD und ZDF zu beseitigen. Da muss man, glaube ich, andere Wege einschlagen.
Also vielleicht ist es ganz gut, wenn ich nochmal ganz kurz zusammenfasse, was denn der Herr Reichelt hier da alles ins Feld führt. Er argumentiert zunächst mit der Gewissensfreiheit laut Artikel 4 des deutschen Grundgesetzes. Und es, ja, es müsse jeder seinem Gewissen folgen können und er könne es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, für einen Sender zu bezahlen, der dies, das und das tut. Worauf das, was jetzt da im Einzelnen ist, worauf es sich bezieht, darauf geht er auch in dem gesamten Video ein. Sehr schöne Beispiele. Es geht um aus seiner Sicht Antisemitismus, es geht um Fake News und es geht um Propaganda. Er hat einzelne Beispiele rausgezogen. Hauptsächlich argumentiert er ja mit dem Thema Antisemitismus, dass die Berichterstattung, die bei ARD und ZDF und den übrigen öffentlich-rechtlichen Sendern laufen würde, zu den Vorgängen im politischen Jerusalem sozusagen, antisemitisch sein, er diese Art von Judenhass, der da geschürt würde, nicht mittragen könne. Und er argumentiert außerdem mit Beiträgen, die gelaufen sind, zum Beispiel über einen Menschen aus Afrika, über den die ARD berichtet hatte, der einen Fernseher erfunden haben wollte, der keinen Strom verbraucht, sondern Strom produziert und in den Medien der ARD wurde das dann so dargestellt, als würde man davon im Westen nur deswegen nichts hören, weil der arme Mann schwarz sei und Erfindungen wie diese man Afrika einfach nicht zutrauen würde, hat sich natürlich im Nachhinein als Fake News herausgestellt. Wie findest du denn diese Argumentation erstmal, Wilhelm? Ja, sind die Öffentlich-Rechtlichen antisemitisch?
Naja, um jetzt mal auf diese Argumente einzugehen, man kann das auch alles anders sehen, also was man für inhaltliche Schwerpunkte setzt, was man an ARD und ZDF kritisiert, aber reden wir mal über das von Herrn Reichelt. Ich denke, das ist so teils, teils. Also da werden aus meiner Sicht so ein bisschen Nebelkerzen verteilt, weil ich habe ja die ersten fast 20 Jahre oder 15 Jahre nach dem Anschluss, als ich hier noch für diese staatlich zwangsfinanzierte Unrechtsfernsehen gearbeitet habe, war mein Hauptthemenfeld ja Nahe Osten. Also ich war sehr oft in Israel, in Palästina, habe da sehr viele Filme drüber gemacht. Also insofern kenne ich mich da ein bisschen damit aus, wie die Sichtweise in ARD und ZDF und in der öffentlichen Wahrnehmung war. Und da ist mir schon sehr früh aufgefallen, dass es eine Diskrepanz gab zwischen der offen proklamierten Freundschaftshaltung zu Israel und andererseits zu der Berichterstattung. Also die ist schon durchweg mehr israelkritisch, als man sich das vielleicht vorstellt, wenn man da hinterguckt. Das habe ich auch zu spüren bekommen, die letzten Male, als ich zum Beispiel in Jerusalem, in Tel Aviv war, wo denn im Laufe der Jahre die Haltung der zum Beispiel des Militärs, der Polizei zu Journalisten aus Deutschland immer aggressiver wurde, weil die ja mitgekriegt haben, was da für eine kritische und manchmal auch nicht gerade sehr sachliche Berichterstattung gegenüber Israel da vom Zaun gebrochen wurde, auch vom deutschen Fernsehen. Nur das mit Antisemitismus gleichzusetzen, das halte ich ja nur ganz schön an Hahn herbeigezogen. Weil wenn man einen Staat kritisiert, wie der Staat meinetwegen in seinen besetzten Gebieten vorgeht oder mit der Bedrohung von außen, das hat ja erstmal nichts mit ethnischen Sachen zu tun. Und das erinnert mich auch an diese haarsträubende Diskussion, die immer vom Zaun gebrochen wird. Ja, die Ukraine oder Zelensky kann ja keinen nationalistisch-faschistischen Gedanken nachhängen, weil er Jude ist. Also ich meine, was sind das für Scheinargumente? Also man sollte nicht eins mit einem anderen verwechseln. Wenn man Zelensky kritisiert, ist man kein Antisemit, sondern man kritisiert eben Präsidenten, der da eine sehr fatale Politik betreibt. Und da könnte der Kasache sein oder Russe oder Ukrainer oder Jude oder Pole oder Rumäne oder wie es ich irgendwas, das hat doch mit Rassismus nichts zu tun und auch schon ja nicht mit Antisemitismus, sondern man kritisiert die Arbeit von einem Politiker. Und wenn man die Arbeit von einem Staat kritisiert, denn der nun zufällig ein jüdischer Staat ist, wo aber auch viele Araber leben, da leben Tscherkessen, da leben zig verschiedene Ethnien, da leben auch Deutsche. Also deswegen ist man doch kein Antisemit. Das ist doch also hirnrissig eigentlich so eine Argumentation aus meiner Sicht. Mhm. Vielleicht erstmal zu dem Punkt, ne? Die anderen Punkte, was jetzt Fake News angeht, also ich weiß nicht, also gerade unter der Herrschaft von Herrn Gnifke, als der noch für die Fake News Show am Abend zuständig war, also da könnte man wahrscheinlich solche Wälzer in zehnfacher Ausführung füllen, was da an Fake News verbreitet wurde. Und da ist die Nummer mit dem Fernseher ja nun wohl das geringste Übel von allen. Also ich glaube, da sollte man sich auf ganz andere Sachen konzentrieren, zum Beispiel dass immer diese Abbügeln von Kritik, ob das in der Corona-Zeit war oder so. Ich weiß nicht, ob du dich noch entsinnen kannst. Es gab ja in den letzten 30 Jahren so eine Fake News Etappenkapitel, ja, also wurde immer irgendwas Neues thematisiert. Ganz am Anfang waren die Kommunisten, Stasi, DDR, sowas, und dann ich weiß ja nicht mehr, wie lange das her ist, aber mir hat sich das so eingebrannt, als man über die sozial Abgehängten herzog. Also ich weiß nicht, ob du dich daran noch entsinnen kannst. Also wenn das jetzt keine Propaganda ist und die sozial Abgehängten dafür, sozial abgehängt, alleine diese Begriffsformulierung, die, die konnte man ja in jeder Zeitung lesen zu dieser Zeit. So was menschenverachtende Propaganda über gebührenfinanziertes Fernsehen und in der Presse, um wieder die Menschen in Kategorien zu teilen, das sind die Bösen, das sind die Untermenschen, wir sind die Guten. Also da hätte ich ganz andere Beispiele für Fake News und ganz andere Beispiele für Propaganda. Aber vom Kern, wenn man jetzt nur seinen Argumenten folgt, also und seinen Beispielen folgt, ist da durchaus was dran.
Ja, das sehe ich auch so, dass da grundsätzlich was dran ist an dem, was er sagt. Allerdings finde ich, wenn man denn eine solche weitreichende Entscheidung verkaufen will, und zwar nicht nur seinen Zuschauern, sondern auch dem Staatsanwalt, dann sollte man doch tatsächlich dann auch den Haufen nehmen und nennen, der am meisten stinkt bei ARD und ZDF. Und das ist meiner Meinung nach nicht diese Antisemitismus-Berichterstattung. Bevor wir dazu kommen, was denn das ist, worum es eigentlich gehen müsste, was eigentlich das Problem ist, möchte ich meinen persönlichen Eindruck als ehemaligen Angestellten des Axel Springer Verlags an der Stelle dazu nennen. Wir wissen ja, es stand auch in meinem Arbeitsvertrag Artikel 1, Paragraph 1 des Arbeitsvertrages, Haltung des Hauses, in der also fest vorgeschrieben sind Freundschaft mit Israel, transatlantische Freundschaft, Aussöhnung mit den Juden und so in dem Tenor stand das da drin. Ich habe den Eindruck, dass Herr Reichelt versucht, einerseits den Spagat hinzukriegen. Einerseits den Öffentlich-Rechtlichen gegens Bein zu pissen, und zwar, weil das für ihn als Publizist, der bei der Bild rausgeflogen ist und der jetzt sich selbst was aufbauen muss, ein eigenes Renommee, ganz gut ankommt, weil das ja bei dem Wutbürger, bei dem, der ja ohnehin ARD und ZDF nicht glaubt, kein Grund ist abzuschalten, sagen wir es mal so. Gleichzeitig allerdings kann er die tatsächlichen Themen, um die es da gehen sollte, nicht nennen, sondern er beruft sich ausdrücklich auf Positionen, die er genauso gut gefunden hätte, als er noch bei der Bild-Zeitung gearbeitet hat. Und zwar, weil es so in seinem Arbeitsvertrag steht. Und wer sich diese Sendung anguckt, der sieht auch, dass er fast ausschließlich argumentiert mit Produkten, mit Artikeln aus von Webseiten, Produkten des Axel Springer Verlages. Ich habe den Verdacht, dass der Mann versucht, sich seinen ehemaligen Chefsessel irgendwie aus der Ferne warm zu halten und dass er auf keinen Fall irgendwas sagen möchte, was ihn verbauen könnte, jemals wieder auf diesen Posten gehoben zu werden, wenn sich die verlagsinterne Politik seiner Position gegenüber dreht. Und was das Thema Verantwortungs- und Gewissensfreiheit betrifft, der Mann ist ja ein ganz besonders von seinem Gewissen geleiteter Mensch, wie wir wissen. Ich sag nur, während der Arbeitszeit SMS zu verschicken an die Praktikantin oder die freie Mitarbeiterin, in der drin steht, ich will deinen Körper spüren. Während verschiedene Mitarbeiter zu Protokoll gegeben haben, zum Beispiel bei Kurt Krömer, dass er sich während der Arbeitszeit auch gern mal ein paar Lines Kokain reingezogen hat oder eine andere pulverartige Substanz. Das ist schon ziemlicher Hammer für so jemanden, der hier auftritt und sagt, dass er ein ganz besonders tolles, reines Gewissen habe. Und ausgerechnet das würde ihn jetzt dazu bringen, dass er nicht mehr den Rundfunkbeitrag zahlen kann. Siehst du das ähnlich, Wilhelm?
Ja, mit dem Gewissen, das ist so eine Sache. Also das vermisst man ja nur irgendwie ständig überall. Das ist ja so eine Sache, die meine Untersuchungen so ergeben haben, ne, wo man jetzt der Frage nachgeht, wie kann denn sich dieses Land so entwickeln, dieser Staat so entwickeln? Wie kann man diese Grundfesten der westdeutschen Ideologie, die uns ja auch hier im Osten übergestülpt wird, die ja vom Wesen her demokratiefeindlich, im Grunde auch verfassungswidrig sind, menschenverachtend, immer gegen Osten gerichtet, gegen früher war es der Bolschewismus, jetzt sind es die bösen Russen. Sowas kann ja nur fruchten und auch in einer Bevölkerung, also sehr viele Menschen auf diese Linie bringen, mit der Grundvoraussetzung, dass so eine Leute erstmal empathiefrei sind, also völlig empathielos, was die eigene Bevölkerung, was andere Völker, andere Länder angeht. Und auch eine absolute Gewissenlosigkeit. Also das merkt man ja jetzt auch an diesen Leuten, die da jetzt diese deutsche Reichstagsgebäude unsicher machen. Von Gewissen merkt man da nicht viel. Weder dem Mandat gegenüber, noch dem Wähler gegenüber, noch der Bevölkerung gegenüber. Das ist aus meiner Sicht ein völlig gewissenloser, empathieloser Staat. Sonst würde der nicht so eine Politik betreiben. Und insofern, um sowas durchzusetzen, braucht man so eine Leute. Also wenn man das in den Massenmedien, über die Massenmedien und über die Politik den Leuten verkaufen will, das können nur Leute, die gewissenlos sind und die empathielos sind. Und insofern passt das alles super zusammen. Und warum sollte ein Mensch, der offenbar nie irgendwann über ihr Wissen und Empathie verfügt haben, wie sollte da jetzt so ein Schalter Klick machen und den umdrehen und jetzt ist er auf einmal Humanist und Demokratiefreund. Also das funktioniert nicht. Das sind aus meiner Sicht sind das psychopathische Züge, die wir in den Medien und in der Politik sehen. Und so eine Leute ändern sich nicht.
Ja, offensichtlich. Lass uns kurz zu der Frage kommen, warum wir grundsätzlich finden, dass die ARD und ZDF und die anderen öffentlich-rechtlichen Medien, wie sie derzeit bestehen, keinen Rundfunkbeitrag mehr erhalten sollten.
Dass die keinen Rundfunkbeitrag erhalten sollten, ist nicht identisch damit, sowas generell abzuschaffen. Das sind erstmal zwei verschiedene Schulen.
Genau.
Dass die keinen Rundfunkbeitrag mehr erhalten sollten, das hat schlicht und ergreifend mit ihrem Sendeauftrag zu tun, den sie nicht nur nicht erfüllen, sondern das komplette Gegenteil von dem machen, wofür eigentlich dieses Geld eingezogen wird, um diese Sender mit Milliarden auszustaffieren, die eigentlich von der praktischen Arbeit her, nicht von der Theorie, nicht von dem, was im Vertrag steht, sondern von der Praxis eigentlich nur dazu dienen, diese westliche Ideologie, die ich ja schon charakterisiert habe, also demokratiefeindlich, entmenschlicht, menschenverachtend, die in die Köpfe der Zuschauer zu donnern, dass bis das irgendwann hängen bleibt und auch alle mit Hurra am liebsten mit ihrem Weltkriegskarabiner an der Ostfront rennen und da irgendwie Russen erschießen. Also das heißt, die machen das Gegenteil von ihrem Auftrag und dafür sollten die kein Geld bekommen.
Ja.
Aber wie gesagt, das hat mit dem Beitrag an sich zu tun.
Erstmal. Ich möchte dazu ein schönes Beispiel bringen. Beispiel Anne Will. Anne Will, wir wissen, das ist die Frau, die aufhören will. Anne Will aufhören. Zwar leider nicht sofort. Anne Will nicht sofort aufhören, aber Anne Will aufhören. Und diese Sendung ist eins von mehreren Beispielen, warum wir glauben, dass ganz finstere Propaganda betrieben wird in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Und wir schauen uns dieses Beispiel hier jetzt mal an. Nur die ersten paar Minuten. Bitteschön.
Der syrische Präsident Assad soll vor einer Woche Giftgas gegen sein eigenes Volk eingesetzt haben. Und gestern dann gab es die Reaktion des Westens darauf.
These are not the actions of a man. They are crimes of a monster instead.
We cannot allow the use of chemical weapons to become normalized. Die rote Linie ist überschritten, so die Begründung des Westens für die Luftschläge gegen Syrien. Gestern Morgen, die USA, Großbritannien und Frankreich beschießen Ziele, die mit dem Chemiewaffenprogramm Assads in Verbindung stünden, so betonen die drei Partner. Die deutsche Bundesregierung hat am Donnerstag eine Beteiligung an Luftschlägen ausgeschlossen, findet diese aber erforderlich und angemessen, so heißt es gestern. Denn der Westen ist sich sicher, die syrische Regierung hat Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Russland dagegen unterstützt Assad. Außenminister Lavrov widerspricht, es gebe keine Beweise für den Einsatz chemischer Waffen. Die Russen verurteilen die westlichen Luftschläge und warnen, dass solche Aktionen nicht ohne Konsequenzen bleiben werden. Die USA drohen indessen mit weiteren Angriffen, sollte Assad erneut Giftgas einsetzen, und sagen in Richtung Putin:
Russia must decide if it will continue down this dark path or if it will join with civilized nations as a force for stability and peace.
Herr Röttgen, gehen Sie davon aus, dass Bashar al-Assad ab jetzt keine Chemiewaffen mehr einsetzen wird?
Ja, Wilhelm, wir haben es gehört. Die Frage von Anne Will: Wird Assad jetzt keine Giftgasangriffe mehr auf seine eigene arme, notleidende Bevölkerung bringen? Ist doch eine Frage, oder die man stellen kann, oder nicht? Oder?
Naja. Es kommt immer darauf an, was man da als Basis nimmt. Und diese Frau, die will ja unbedingt den Zuschauer dahin lenken, auf ihre Ideologie, die sie da verbreitet, die irgendwie aus meiner Sicht ziemlich haarsträubend ist. Also ich meine, fassen wir mal zusammen. Da wird quasi behauptet, der syrische Präsident würde mit Giftgas seine eigene Bevölkerung angreifen. Und als Beweis werden dann zum Beispiel so eine Videos auch immer präsentiert, auch die ganze Zeit in den Tagen davor, danach. Aus Duma war das, glaube ich, aus dem Ort, wo also irgendwelche vom Westen finanzierten Menschen in irgendeiner Klinik.
Bitte?
Weißhelme. Die Weißhelme, ja. Also die Weißhelme in irgendeine Klinik stürzen und da Wasser auf den Köpfen der Patienten schütten und sagen: Giftgas, Giftgas, Giftgas. Also ich sage mal, das kann man auch als Partygag machen, ja. Wenn ihr in irgendeine Party eingeladen seid, wo ihr den Gastgeber nicht leiden könnt, nehmt eine Wasserflasche mit, stürzt darin, schüttet den Leuten Wasser auf den Kopf und brüllt: Giftgas, Giftgas, Giftgas.
Genau.
Das
genau.
Ist für die Frau ein Beweis, dass ein Giftgasangriff stattgefunden hat. Also man kann es doch mit Apfelschorle machen oder mit Tee oder irgendwas, das ist ein Beweis. Also jeder Kriminalist müsste sich doch so ferne Haare hätte wie du, ja, die sich raufen und hinten überfallen, wo das bitte ein Beweis sein soll für irgendeinen Giftgasangriff. Das ist doch alleine schon völlig haarsträubende Behauptung.
Wir sollten vielleicht ganz kurz noch erwähnen, was dann Untersuchungen später ergeben haben. Übrigens auf Betreiben der Russen, die auch vor den Vereinten Nationen dann damit aufgetreten sind. Und zwar haben die direkt beteiligte Menschen, die dabei waren, ausfindig gemacht und vor die Kamera gestellt, die ausgesagt haben, da kamen plötzlich diese Weißhelme mit einem Gartenschlauch in der Hand und mit Kameras und haben den Gartenschlauch da unten angeschlossen in diesem notbehelfsmäßig eingerichteten Krankenhaus unterirdisch, haben plötzlich angefangen, die Leute da alle mit Wasser zu bespritzen und rumzubrüllen: Ihr seid alle mit Giftgas vergiftet worden, hier gab's Giftgas. Und daraufhin haben dann natürlich die Leute angefangen, Panik zu schieben, haben sich entsprechend auch vor der Kamera benommen. Das wurde dann alles schön aufgezeichnet. Und diese Aufnahmen hat man dann den westlichen Medien zur Verfügung gestellt, die daraus dann eine monatelange Kampagne gebastelt haben, die letztlich dazu führte auch, dass der US-Präsident Trump die Entscheidung traf oder sich genötigt fühlte, besser gesagt, einen Raketenangriff zu starten auf Syrien, zu dem er vorher sogar noch speziell die Russen angesprochen und gewarnt hat: Prepare Russia, our rockets will be coming, they will be nice, new and smart. Eine Sache, die es bis dahin auch noch nicht gegeben hatte. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Eskalationspotenzial. Gut, jetzt wieder zurück zu dieser Sendung, Wilhelm.
Naja, genau.
Da kommen dann solche Experten hier, wie dieser Herr Röttgen, das ist hier der Steigbügelhalter des US-Militärs, der dann hier erzählen soll, warum das alles ganz wichtig ist, warum dann sofort der Westen reagiert. Ja, diese Machart, was ist daran falsch? Ich frag's mal so.
Erstmal noch ganz kurz ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Also man muss ja noch dazu sagen, dass diese Weißhelme geführt und ausgebildet wurden von einem britischen Geheimdienstoffizier und auch aus dem Bundeshaushalt mitfinanziert wurden. Das heißt also, man finanziert eine Truppe, die da mit solchen Spielchen Pseudo-Nachrichten schafft, die man wieder selber missbrauchen, verwenden kann für die eigene Politik. Aber was ist jetzt daran zu verurteilen? Daran zu verurteilen ist, dass das Qualitätsmedium, und das wird ja bis heute ständig gebetsmühlenartig wiederholt, Qualität, Qualität, Qualität kostet Geld. Die Qualität von dieser Frau Will-Sendung, da bestand darin, eine nachweislich völlig inszenierte Sache, die ohne Hand und Fuß war, ohne Beweise, als eine Tatsache darzustellen. Ja, da hat ein Giftgasangriff stattgefunden als Tatsache, was durch nichts bewiesen ist. Danach legitimiert sie praktisch einen
völkerrechtswidrigen Angriff.
Einen völkerrechtswidrigen Raketenangriff. Unser Welthegemon Terrorstaats Washington auf einen souveränen Staat, der da einfach Raketen rinnt, donnert. Also man muss sich mal vorstellen, hier würde Dänemark Raketen nach Deutschland schießen oder Schweden oder keine Ahnung, wer da noch welche hat, schießen einfach mal Raketen nach Deutschland. Interessiert die ja nicht. Ist überhaupt kein Thema für diese Frau. So.
Und nachdem lobt auch noch, dass die Bundesregierung diesen Angriff für erforderlich und angemessen hält.
Ja. Eine Fake News über einen angeblichen Giftgasangriff ohne jede Nachfrage, einen militärischen Überfall auf einen souveränen Staat. Und dann stellt sie sich hin, na Herr Röttgen, wird denn jetzt der böse Assad jetzt mal aufhören, seine Bevölkerung zu vergiften? Also da ist man einfach nur sprachlos über diese Propagandahetze, die man da noch zwangsfinanzieren soll.
Ja, dieses rhetorische Mittel, das die Frau da angewandt hat, ob bewusst oder unbewusst, bezahlt oder unbezahlt, unbezahlt sicher nicht, aber wissentlich oder nicht wissentlich, sagen wir mal so, dafür gibt's im Britischen eine Redewendung für die Frage, when have you stopped beating your wife? Wann hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen? Ne? Du insinuierst mit deiner Fragestellung, dass derjenige, der gefragt wird, etwas getan hat oder ein anderer etwas getan hat, was du einfach mal so in den Raum stellst. Ja? Und diese Form von Meinungsmache, das ist das, was wir jeden Tag wirklich sehen in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich habe auch ein schönes, recht aktuelles Beispiel für alle, die das nicht glauben wollen. Die Heute-Nachrichten zum Beispiel, unser aktuelles Beispiel vom 21. Januar, haben es fertiggebracht, über die Hälfte der gesamten Nachrichtenzeit, das heißt abzüglich Wetter und Sport, ausschließlich zu berichten, warum Deutschland jetzt dringend und sofort Panzer liefern soll, und zwar Leopard 2 Panzer. Man hat dazu hergenommen hier die Frau Strack-Zimmermann, die da öffentlich die Bundesregierung kritisiert hat, was ja als Ausschussvorsitzende nicht unbedingt gar nicht ihr Job ist, ja. Und diese Sache, die sie da hier erwähnt, ist jetzt auch nicht, also das ist jetzt kein so großer Aufreger, dass man da gleich mehrere Tage davon weiterleben muss als Nachrichtensendung, finde ich. Aber klar, es gibt Zoff in der Regierung darüber und so weiter, aber man hat hier wirklich die halbe Sendung nur damit verbracht, über diese Panzer weiter zu reden. Hier geht's um die Diskussion, der arme Pistorius, der aufmüpfige Herr Lindner, der das jetzt alles auch so sieht, dann hier einen kommentierenden Menschen, der findet, dass die Regierung jetzt dringend was machen muss. Anschließend, warum die Situation so schlimm ist in Bachmut gerade, dass da was sein muss. Hier die tapferen ukrainischen Kämpfer, die hier mit der wehenden ukrainischen Flagge vorfahren, allerdings leider eben in einem uralten sowjetischen Panzer, weshalb sie sagen, dass sie dringend neue brauchen, wie schlimm das alles ist und so weiter und so weiter und so weiter. Hier geht's weiter über einen trostlosen Tag in Borodjanka. Ich will es gar nicht weiter sehen. Es sind wirklich... Also wirklich über die Hälfte der Nachrichtenzeit. Mir geht das Messer in der Tasche auf, wenn ich sowas höre. Wir reden hier ja nicht nur darüber, dass irgendwie Panzer geliefert werden, sondern was hier die ARD, die ZDF-Nachrichten meiner Meinung nach völlig unterschlagen ist, worum es hier eigentlich geht. Hier geht es nicht um ein paar Panzer, sondern hier geht es darum, dass Deutschland seine Genehmigung erteilt, dass auch andere Länder, die diesen Leopard 2 Kampfpanzer bei sich auf dem Hof stehen haben, zum Beispiel Finnland und Spanien, Spanien hat sogar mehr im Dienst als Deutschland, ja, und Polen, dass die jetzt alle anfangen, wie blöde Leopard 2 Panzer, den einen der modernsten Panzer auf der gesamten Welt, in die Ukraine zu schicken, und diese deutschen Panzer sollen dann gegen Russland rollen. Das wäre also ein Einsatz von mehreren hundert, wenn nicht gar tausend solcher Panzer. Und die könnten durchaus ziemlich diesen Krieg eskalieren lassen. Deutsche Panzer, wohlgemerkt. Darum geht's. Und darüber redet niemand in dieser Sendung. Ne? Es ist halt nur einfach gewissenlos von der deutschen Bundesregierung, dass sie die nicht liefert.
Ja, das passt ja alles in Bild. Diese Art und Weise der Berichterstattung erleben wir ja schon seit Jahren, ob es um Syrien geht oder wo auch immer. Erst war es Syrien, dann war es der Maidan, dann war es Ukraine. Es ist immer diese parteiliche Stellungnahme. Ne? Man legitimiert es ja mittlerweile so ja schon offen, indem man von, hier heißt diese Art von Journalismus, was nennt es, Haltungsjournalismus. Ja? Also was ja schon von der Bezeichnung her eine völlige Abkehr von dem ist, was eigentlich im Programmauftrag steht. Und im Programmauftrag steht ausgewogene Berichterstattung, damit der Zuschauer sich selber ein unabhängiges Bild davon machen kann. Das ist die absolute Säule dieses westlichen Scheindemokratiemodells, was nur funktioniert, wenn die Medien dieser Aufgabe nachkommen. Und das ist genau wieder der Fall. Ich meine, alle für sich genommen, jedes einzelne Stück mag ja okay sein, was ist ich der Soldat da zum Beispiel erzählt oder andere, ist ja alles in Ordnung. Nur wo ist die Gegenseite? Wo sind die Ursprünge dieses ganzen Konflikts? Wo sind die Zusammenhänge? Wo ist die andere Sichtweise? Das fällt alles weg. Der Haltungsjournalist nimmt Partei für eine Seite, und Propaganda ist ja damit charakterisiert, dass man die Gegenseite völlig ignoriert, dass man die Gegenargumente vertuscht und weglässt, dass man eine Seite heroisiert, die andere kriminalisiert. Und so läuft diese ganze Sendung ab. Das ist erstmal das eine jetzt in Bezug auf die Ukraine, auf die Auseinandersetzung. Und das andere ist, vielleicht sich auch mal Gedanken darüber zu machen, was das jetzt für Auswirkungen hat, wenn Deutschland da wirklich in so eine Vorreiterrolle getrieben wird. Und das ist ja das, was passiert. Also die erstmal nicht liefern können, die sind fein raus. Die sagen, ja, das liegt ja jetzt an Deutschland. Wir würden ja, aber Deutschland will nicht. Ne? Also man provoziert sozusagen die schlimmsten Kriegstreiber, wie zum Beispiel diese baltischen Giftzwergstaaten, die provozieren jetzt sozusagen die deutsche Regierung und sagen, wir würden ja, aber die wollen nicht. Die deutsche Presse spielt da genauso mit. Das macht sie ja schon seit über einem Jahr. Ne? Immer die Regierung, die Politik treiben, bis das nächste Zugeständnis gemacht wird. Dann reicht es den Massenmedien nicht. Dann wird wieder eine Hetzjagdveranstaltung. Ihr müsst mehr. Das heißt, die schlimmere Kriegstreiberei als hier im Reichstags- und im, nicht Reichskanzler, Bundesscheinkanzleramt da betrieben wird. Die Hetze der Medien, die Kriegshetze der Medien ist ja fast noch schlimmer als in der Politik. Und da muss ich doch dann auch mal die Frage, muss man sich doch auch mal die Frage stellen, wo sollte das eigentlich alles hinführen? Wohin sollte das führen für die Stellung Deutschlands in der EU, in Westeuropa und auch in der Welt und vor allen Dingen in Bezug auf den Krieg? Zu Russland und auch zu dem Rest der Welt, der ja mittlerweile 80% der Welt ausmacht. Also diese kleine EU, dieser Wurmfortsatz auf diesem eurasischen Kontinent, dieser blinddarm veralterte Westen, der ja versucht, sich da irgendwie eskalierend zu wirken in dem ganzen Konflikt, der bildet ja sowohl, was die Bevölkerung angeht, die Wirtschaftskraft und so weiter, ja eine Minderheit in der Welt. Und die größten Wirtschaftskräfte und Bevölkerungsgruppen, die machen ja diese ganzen Sanktionen und auch diesen Krieg nicht mit. Und das hat ja alles Auswirkungen. Ja, wenn man da sagt, wir lassen uns jetzt treiben, Herr Scholz knickt denn zum 10. Mal ein, als Reaktion auf diese ganze Kriegshetze und lässt sich darauf ein, hier von solchen Leuten da zum Beispiel, die gerade zu sehen ist, dazu treiben, den Panzer zu liefern, was hat das für Auswirkungen auf die Sicherheit Deutschlands, auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, auf die diplomatischen, wie soll man sagen, also auf diese Stellung als System, als Staat in der Weltgemeinschaft, die keine mehr ist. Also, und diese Fragen tauchen da alle nicht auf. Und das ist verantwortungslos. Das ist Propaganda, das ist Hetze. Und dafür wollen denn natürlich Leute nicht bezahlen. Das kann man nachvollziehen.
Naja, man kann den Nachrichten noch zugute halten, dass sie kritisieren, wie der Kanzler in dieser Situation kommuniziert. Und das ist eine Sache, die ich durchaus auch so sehe als Bundeskanzler, wenn man denn diese Entscheidung nicht treffen will, wenn man denn keine Panzer liefern will, dann soll man doch bitte auch öffentlich auftreten und sagen, nö, Panzer gibt's nicht. Leopard, könnt ihr knicken, machen wir nicht. Das Problem an der Sache ist, damit würde ja der Herr Scholz sich selbst konterkarieren, denn er war ja derjenige, der vor fast einem Jahr wortgewaltig und bildgewaltig aufgetreten ist, um das Wort des Jahres 2022 zu prägen. Das Wort Zeitenwende, das meiner Meinung nach, ich sage es nochmal an dieser Stelle, eher das Unwort des Jahres 2022 hätte werden sollen. Denn seitdem reden alle nur noch in solchen Floskeln wie, damit die Zeitenwende gelingt, müssen wir dies und das tun. Ja, oder schwere Zeiten für die Zeitenwende. Die Zeitenwende steht an der Wendeschleife. Die Zeitenwende wird von der roten Ampel aus gebremst und so weiter und so fort. Also man hat da ohne Not einen Kampfbegriff dort erschaffen, 100 Milliarden Euro einfach in die Hand genommen. Keiner wusste genau, wofür sie überhaupt ausgegeben werden soll. Die CDU spricht übrigens davon, dass der Wehretat um 300 Millionen Euro gesunken sei, anstatt um 100 Milliarden zu steigen. Eine Sache, die ich ja grundsätzlich vom Grundsatz her gut finde. Aber all diese Sachen passen überhaupt nicht zusammen mit den ganzen Äußerungen der Bundesregierung, mit dem, was sie am Anfang erzählt oder mit dem, was sie jetzt erzählt hat. Sie ist als Löwe gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Das müsste man doch einfach mal sagen. Dann auch anfangen der Bevölkerung das zu verklickern, dass die Bundesregierung Angst bekommt vor ihrer eigenen Courage und sagt, die Geister, die ich rief, ne, werde ich nun nicht mehr los.
Ja, naja, das ist ja im Prinzip so eine ähnliche Sache wie mit den sogenannten Werten, ne? Also die westliche Werteordnung, ja, man erfindet irgendwas, setzt da Nebelkerzen in die Welt, begründet das mit irgendwelchen Scheinargumenten und dann ist der Geist aus der Flasche sozusagen und dann versucht man damit alles Mögliche zu legitimieren. Also diese Diskussion vermisse ich ja auch, ja, dass man sagt, Zeitenwende, warum, weshalb, wieso, welche Richtung, wie ist das definiert, was kann das bringen? Also alle diese Diskussionen, die finden ja insgesamt nicht mehr statt. Also auch, was ja auch eins meiner Themen ist mit dieser Kolonisation des der Ostdeutschlands, also mit den Auswirkungen, was das hatte für die Bevölkerung, für die Wirtschaftsentwicklung, für den Status der Souveränität, für die Verbreitung auch von Minderheitenmeinungen, also ostdeutschen Minderheitenmeinungen und so weiter. Das sind alles so, es werden immer Fakten geschaffen und welche Scheinargumente und dann klammert man sich daran fest, als wäre das bewiesen, als wäre das Fakt, als wäre das Tatsache. Und das ist so eine Sache, das bezieht sich ja über alle Sachen, ne? Genau wie Syrien und so weiter. Also das ist so eine Methode, wo ich mir sage, dadurch, also dass es eine Methode auch ist, ja. Also man nimmt ein Wort, stellt es als Fakt hin, zieht sich daran hoch, diskutiert darum, aber nicht über das Wesen, nicht über den Inhalt, nicht über die Ziele, nicht über die Folgen, die da mit verbunden sind. Und so wird hier, so arbeitet dieser medialpolitische Komplex schon, also die 30 Jahre, den wir auch hier ertragen müssen. Das ist eine Methode, die man anwendet, das ist psychologisch, ja. Also weil man drängt den Zuschauer dahin, so eine Position einzunehmen, so mit diesen Unterton, wenn du das denkst, bist du der Gute, wenn du dagegen bist, bist du der Böse.
Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wir haben ja noch das Beispiel von dem, von dem verfassungswidrigen Putsch auf dem Maidan und der anschließenden Installierung eines Nazi-Regimes in Kiew. Ja, das sind hier Bilder von der ARD, ein Brennpunkt, eine wirklich sehenswerte Sendung, in der man erklärt, dass die armen Menschen, die sich doch allesamt nur für Demokratie aussprechen auf dem Maidan, hier sehen wir eine schematische Zeichnung, zurückgedrängt würden von dem blutrünstigen Janukowitsch-Regime, das also nichts anderes zu tun habe, als diese Revolution im Keim zu ersticken, und um nichts anderes ginge es, denn brutal und blutrünstig, das sind die bösen Schergen des Regimes, das derzeit an der Macht ist, von Herrn Janukowitsch, was ja dann später weggeputscht wurde. Und in diesem gesamten Tenor befindet sich dieser gesamte Brennpunkt. Von einem Herrn übrigens sehe ich gerade der Bericht gemacht, der dafür bekannt ist, solche Sachen von sich zu geben, ne? Ja, Wilhelm, du hast diesen Brennpunkt hier als Beispiel beigesteuert. Vielleicht sagst du auch noch ein paar Sätze dazu.
Na, also, weil es gerade um Schlagworte ging, das Schlagwort, was damals die ganzen Tage lang die Medien beherrscht hat und auch gerade diese ZDF- und ARD-Sendungen und auch die Presse, das Schlagwort war friedliche Demonstranten. Also die friedlichen Demonstranten, die ganz demokratisch eine legitime gewählte Regierung mit Gewalt wegputschen wollen, sind also friedlich. Und ich kann dazu immer nur wiederholen, was ich auch schon in verschiedenen Gesprächen gesagt habe. Ich hatte mit einem ukrainischen Kollegen zusammen auf dem Maidan ein Kamerateam, also nicht nur auf dem Maidan, sondern in Kiew. Und das war der Unterschied zu ARD und ZDF, dass unser Team nicht immer nur auf dem Maidan war, sondern auch hinter der Barrikade, in den Regierungsgebäuden, in Kirchen, in anderen, bei Pressekonferenzen, haben mit allen möglichen Leuten gesprochen. Also das Kamerateam war vom allerersten Tag, vom Beginn der Demonstrationen auf Maidan bis zum allerletzten Tag, jeden Tag vor Ort, und hat so solche Aufnahmen gemacht, die in der ARD und ZDF nie vorgekommen sind, nämlich ausgewogen von beiden Seiten. Und wenn man sich dieses Material ansieht, und das sind ja Stunden an Material von jedem einzelnen Tag, da wird einem eins auffallen, dass man sich fragt, ja, wo kommt der Begriff friedliche Demonstranten her? Denn die größte Brutalität, gerade gegenüber der Polizei, die ging ja von diesen angeblich friedlichen Demonstranten aus. Die haben zuerst Schusswaffen eingesetzt, die haben Brandflaschen geworfen, haben Polizisten erschlagen, bei lebendigem Leibe verbrannt. Und also da war eine Brutalität im Gange, die unglaublich war. Und das Einzige, was ARD und ZDF immer nur gebirgsmühlenartig wiederholt hat, friedliche Demonstranten. Also der friedliche Demonstrant erschießt einen Polizisten, der friedliche Demonstrant erschlägt einen Polizisten, der friedliche Demonstrant überschüttet ihn mit Benzin und zündet ihn an. Das sind die Helden von ARD und ZDF. Und da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Und diese Legende wird ja von den angeblich friedlichen Demonstranten und dem bösen Staat, die wird ja bis heute aufrechterhalten. Und das ist also eine Fake News Verbreitung, die schon seit 9 Jahren anhält und die, wo irgendwie kein Ende abzusehen ist.
Ja, wir erinnern an dieser Stelle daran, dass es unbekannte Scharfschützen waren, die vom, von den aufständischen besetzten Hotel Ukraine aus auf Leute geschossen haben, mitten in die Menschenmenge, um diese Proteste weiter anzuheizen, was dann letztlich darin gegipfelt ist, dass man die Janukowitsch-Regierung vertrieben hat, will ich mal sagen, und eine Neonazi-Regierung dazu installiert. Wilhelm, du hast gesprochen vor dem UN-Sicherheitsrat, auf Einladung übrigens der Russischen Föderation, und hast dort deine persönlichen Eindrücke wiedergegeben und dabei dort auch auf öffentlicher Weltbühne Filmmaterial vorgeführt, das du dort selbst zusammengetragen und auch teilweise selbst gefilmt hast. Und dieses Filmmaterial schauen wir uns jetzt mal an. Es sind ungefähr 4 Minuten und sie zeigen uns, was sich dort tatsächlich abgespielt hat. Viel Spaß, hier kommt es.
Десять дней начала мая потрясли Украину. Ужас совершенных преступлений говорит только о том, что в Украине кровью украинского народа пытаются утвердить национал-фашистский режим.
Мы, националисты, вже нині маємо план виходу з цієї жахливої, як зовнішньополітичної, так і внутрішньої кризової ситуації.
На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо як в Одесі, так і в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не жидам, не олігархії. Слава Україні!
Їх зжигали живьем, їх добивали металічними прутами, тому що вони, як громадяни України, мають іншу точку зрення. Я вважаю, що ми сьогодні повинні дуже серйозно говорити о тому, то такие главы администрации. Я еще раз хочу подчеркнуть, что именно подобные главы администрации для усмирения в ту же Херсонскую область пригласили на День Победы милицию из Львова и Тернополя. Именно тех, кто выполняет роль головорезов сегодня. Они пригласили не для того, чтобы защитить ветеранов, а для того, чтобы реализовать ту политику запугивания, которая развязана в стране. Предупреждая о провокациях, этот режим их эти провокации сам планирует и исполняет. А исполнители – это вооруженные зондеркоманды, которые сегодня оплачиваются олигархатом и направляются для умерщвления людей и убийства людей.
Только не блядь! Все, тихо! Тихо, не трогайте их!
Я еще раз хочу подчеркнуть, что события 9 мая в Мариуполе – это подтверждение того, что устанавливается национал-фашистский режим. Уважаемые граждане Украины, кто из вас не знает, что произошло в Мариуполе? Я там работал. Я имею массу людей, знакомых, которые подтверждают это. в Мариуполе убили или расстреляли личный состав городдела милиции только за то, что он отказался выполнять преступную команду по разгону мирно выступающих за День Победы граждан на митинге в Мариуполе.
Приезжали с Евросоюза и брали у нас интервью. Мы все это рассказывали своими, как сказать, однополчанами, так сказать. Вот. Но пока никаких действий и нету, потому что я прекрасно понимаю, что пока существует эта власть и те гады, которые привели эту власть, то ничего не изменится, не будет ни расследования, ничего. А вот когда что-то изменится в лучшую сторону, вот тогда, может быть, ну не может быть, а точно, понесут наказание те звери.
So, wir haben es jetzt gesehen. Ich würde es gerne hier nochmal nebenbei laufen lassen, damit du auch noch mal ein paar Worte dazu sagen kannst, worum es hier eigentlich geht. Was sehen wir denn jetzt hier ganz konkret?
Also jetzt hier zum Beispiel sind Aufnahmen vom 2. Mai 2014 in Odessa, wo also die jetzt immer als Fußball-Hooligans bezeichnet werden, dabei waren das Mitglieder vom rechten Sektor, von Trüsop, von Una Unso, also von den verschiedensten faschistischen Organisationen, die dort hauptsächlich aus der Westukraine nach Odessa gefahren sind und dort Menschen ermordet haben am 2. Mai, also Antifaschisten und Demokraten. Hier spricht zum Beispiel der Simonenko, der Chef der Kommunistischen Partei, vor der Rada, etwa einer seiner letzten Aufträge, bevor die dort quasi rausgedrängt wurden. Die Kommunistische Partei ist ja mittlerweile auch verboten und der prangert in der Rada unter dem Putschisten Präsidenten Turchinov diese Verbrechen an, die auf dem Maidan begangen wurden, die in Odessa begangen wurden, in Korsun, in Mariupol. Also diese Massenmorde und Pogrome der faschistischen Organisationen, die ziehen sich ja schon über Jahre hin. Also die ersten Sachen waren wie jetzt hier im Februar 2014 der Überfall von faschistischen Einheiten auf die Buskolonne von Leuten, die von einer Anti-Maidan-Demonstration in Kiew wieder zurückfahren auf die Krim, was ja Dutzende Todesopfer gefordert hat. Hier der Überfall des Azov-Bataillons der Faschisten auf Bürger in Mariupol am 9. Mai 2014, da hat es auch etwa 100 Tote unter Zivilisten gegeben. Da haben die Azov-Faschisten auch schon den nächsten Massenmord verübt, nachdem das in Odessa diese Vorfälle gegeben hat. Hier zum Beispiel, als die Referenden durchgeführt wurden im Mai, Juni, im Donbass, wo denn hier, da ist das Dnieper-Bataillon, was von Kolomoyski finanziert.
Wo dieser Herr jetzt erschossen wird gleich, ja?
Ja, also die gehen mit Waffengewalt gegen Zivilisten, unbewaffnete Zivilisten vor, um ein Referendum darüber abzuhalten, ob man in Mariupol sich dem faschistischen Regime da in Kiew anschließen will oder nicht. Und davor waren ja dieser Überfall, was ich schon gesagt habe, in Mariupol am 9. Mai, wo also das Azov-Bataillon ein Polizeirevier gestürmt hat. Nach Augenzeugenberichten soll es etwa 40 Tote unter den Polizisten gegeben haben. Offiziell ist von 9 Toten die Rede. Und das Verbrechen, was die Polizisten begangen haben, war, dass sie sich einem Befehl aus Kiew widersetzt haben, die Demonstration zum 9. Mai, zum Tag des Sieges, mit Gewalt in Mariupol auseinanderzuprügeln. Dafür wurden sie vom Azov-Bataillon überfallen und erschossen. Hier der Überfall am 2. Mai 2014 im Gewerkschaftshaus in Odessa. Also das sind ja auch Aufnahmen von mir, wo diese Leute, die eben, wie gesagt, hauptsächlich aus der Westukraine waren und Fußball-Hooligans aus Charkow, verschiedenste faschistische Organisationen dort aufmarschiert sind und dann dieses Anti-Maidan-Lager von Antifaschisten und Demokraten überfallen haben und dort nach offizieller Erzählart knapp 50 Leute ermordet haben, nach inoffiziellen Berichten, also ich habe ja mit über 2 Jahre lang recherchiert und mit sehr vielen Zeugen gesprochen, da geht man von etwa 200 Toten aus, die dort die Leute dort auf dem Gewissen haben. Ist alles bis heute nicht aufgeklärt, alles bis heute nicht untersucht, bis heute kein Schuldiger vor Gericht gestellt, der auf Maidan gemordet hat, der in die Demonstranten geschossen hat, nichts aufgeklärt, keine Gerichtsverhandlung, gar nichts über die Morde in Odessa, in Korsun, in Mariupol. Nichts wird verhandelt, nichts kommt an die Öffentlichkeit. Und das einzige Verdienst von ARD und ZDF besteht darin, diese Verbrechen seit 2014 unter den Teppich zu kehren und das nicht zu thematisieren. Das kann ich selber auch persönlich bestätigen. Ich habe mehrmals versucht, in ARD-Sendeanstalten zum Beispiel das Thema Odessa zu thematisieren. Und da war so die kürzeste Redaktionsantwort, vergiss es, vergiss es. ARD und ZDF thematisieren nicht diese Verbrecher, nicht diese Faschistenaufmärsche, nicht die Pogrome, nicht die Massenmorde. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Und wer das versucht zu thematisieren, der kann dann nach Hause gehen, kriegt nie wieder einen Auftrag von ARD und ZDF. Und weil wir vorhin von Gewissen gesprochen haben, das ist einer der Gründe, dass, weil ARD und ZDF das ablehnt, diese Verbrechen zu zeigen, schon 8, 9 Jahre lang, war das ein Grund für mich, eben vor ein paar Jahren zu sagen, also für diese Sender arbeite ich nicht mehr. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn da so eine profaschistische Propaganda betrieben wird, die Opfer einfach nochmal getötet werden, indem man ihre Ermordung einfach vertuscht, verschweigt, ignoriert oder sonst wem in die Schuhe schiebt. Und da kann ich für so eine Sender das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich für diese Leute arbeite, und deswegen mache ich das nicht mehr.
Ja, tja, der sogenannte Euromaidan, eine westliche Propagandashow, eine Show, die im Westen hoch und runter lief, von friedlichen Bürgern, die doch nichts weiter sich sehnlicher wünschen, als nach westlichen Werten zu leben und in Freiheit und Demokratie und so weiter und so fort, und böse zusammengeknüppelt würden von Janukowitsch und seinen bösen Schergen. Alles natürlich im Auftrag des Kremls und dafür, dass man also sich diese Revolution getraut hat, hätte man jetzt einen Krieg angezettelt von Russland natürlich zu erdulden in der Ukraine, ja, der all die armen Ukrainer umbringen soll. Um nichts anderes würde es ja gehen. Die Russen hätten ja nichts Besseres zu tun, als so viele Ukrainer wie möglich zu töten. Das alles wird uns in der ARD und ZDF hoch und runter erzählt. Und genau das ist der Grund, weshalb wir finden, dass es neben den Gründen, die Herr Reichelt genannt hat, keinen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, wichtigere Gründe gibt, die man dazu tatsächlich aufzählen sollte. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum wir der Meinung sind, dass tatsächlich ein Fehlverhalten vorliegt von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Wir sind der Meinung, dass der Rundfunkbeitrag denen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden sollte, einfach um das Ganze zu unterbinden, um dafür zu sorgen, dass es einen Moment des Innehaltens gibt in der bundesdeutschen Medienpolitik, einen Moment der Abwicklung dieser Sendeanstalten und des Neuaufbaus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nach welchen Kriterien sollte der denn stattfinden?
Im Prinzip sind ja die Kriterien da. Also wenn man sich das durchliest, diesen Programmauftrag, der ja auch in den Medienstaatsverträgen festgehalten ist, der ist ja okay. Das Problem, was da besteht, besteht ja eigentlich nur darin, dass interessanterweise, wenn man sich sämtliche Rundfunkstaatsverträge anguckt, von dem allerersten in 15 Jahren bis zu diesen ganzen Erweiterungen bis heute, und denn dazu noch ansieht die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, also die sogenannten Rundfunkurteile, da gibt es ja auch schon eine ganze Menge, wenn man sich das ansieht und mit der Praxis vergleicht, merkt man, wie wir vorhin schon gesagt wurden, es wird das Gegenteil betrieben. So, und darum geht's, dass man die Sendeanstalten dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems eigentlich nur finanzieren sollte, wenn sie sich an den Programmauftrag halten. Und wenn man, wie gesagt, sich diese Verträge ansieht, die da abgefasst wurden seit den 15 Jahren, fehlt überall ein Durchsetzungsparagraf. Also nirgendwo steht drin, was kann man tun, wenn die Sender, wie jetzt der Fall ist oder schon seit Jahren der Fall ist und jetzt insbesondere sehr massiv der Fall ist, was kann man tun, die dazu zu bringen, dass die sich an ihren Programmauftrag halten. So einen Paragraphen gibt es nicht. Das ist das Grundübel der ganzen Sache. Dazu kommt, dass die Bundesverfassungsgerichtsurteile ja besagen, dass der Gesetzgeber dafür zu sorgen hat, dass das in den Sendern passiert, dieser Programmauftrag umgesetzt wird. Dafür sind die Ministerpräsidenten zuständig. Interessiert die nicht, juckt die nicht. Dieses eine sechste Rundfunkurteil ist ja von 1991. Seitdem ignorieren sämtliche Ministerpräsidenten aller Bundesländer seit 32 Jahren dieses Rundfunkurteil und setzen das nicht um, was ja auch ein bisschen eigentlich, ich meine, da wird ja der Bock zum Gärtner gemacht. Also der Gesetzgeber soll dafür sorgen, dass die zwangsfinanzierten Sender gezwungen werden, ihn zu kritisieren. Naja, da gibt es keine Motivation, da gibt es einen Interessenskonflikt und deswegen machen die das nicht. So, und die Lösung besteht aus meiner Sicht im Prinzip nur darin, dass erstmal nicht nur ein Ausschlussparagraphen in diese Rundfunkstaatsverträge eingearbeitet werden muss. Dafür sind die Ministerpräsidenten zuständig, weil die unterschreiben diese Dinger. Das heißt, wenn jemand jetzt stört, was da für Kriegshetze und Propaganda, für eine Spaltung der Gesellschaft, für Hetze gegen so Untermenschen wie Impfverweigerer, Querdenker und sonst wie Putin-Knechte und sonst wie betrieben wird und Panzer schicken, wenn sowas alles über diese zwangsfinanzierten Sender verbreitet wird, sind in erster Linie rechtlich gesehen dafür die Ministerpräsidenten persönlich verantwortlich, weil die unterschreiben diese Dinger, ohne dass da so ein Paragraph drin ist, ohne dass da eine Ausschlussklausel ist, ohne dass eine rechtliche Möglichkeit besteht, diesen Propagandafingern, diesen NATO-Propagandahetzern da in den zwangsfinanzierten Sendern das Handwerk zu legen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht erstmal dringend erforderlich, dass man ein Mediengesetz schafft. Also dass ein Mediengesetz geschaffen wird, wo das, was in den Rundfunkurteilen des Bundesverfassungsgerichtes drinsteht, dass das in Gesetze gegossen wird. Das heißt, dass
auch umgesetzt also wird.
Also das unter Strafandrohung, also dass man dann sagt, wenn ein Milliardenunternehmen das Gegenteil von dem macht, wofür diese Milliarden jedes Jahr kassiert, dann muss es enteignet werden, geschlossen werden, zugemacht werden, die Leute, die hauptverantwortlich sind, erstmal für mindestens 3 Jahre in den Knast. Also wir brauchen ein Mediengesetz, damit diese Sender dazu gezwungen werden, ihren Programmauftrag zu erfüllen. Und solange wir das nicht haben, haben wir im Grunde vom Wesen her eigentlich auch ja keine Demokratie. Weil dieses ganze westliche Demokratiemodell beruht ja darauf, dass die Medien den Wähler umfassend informieren, damit der selbstständig ein Urteil darüber sich bilden kann, was in der Welt los ist und danach und Parteien wählen. Und das kann er nicht.
Und das findet
also ist
nicht statt.
Ganze Demokratiemodell damit hinfällig mit dem, was da in ARD und ZDF betrieben wird.
Ja. Tja, wir kommen jetzt noch zu der Frage dieser Sendung, der wichtigsten. Warum empfehlen wir nicht, liebe Zuschauer, dass auch ihr es Herrn Reichelt gleich tut und einfach die Zahlung des Rundfunkbeitrags einstellt, mit welcher Begründung auch immer, oder sei es auch nur mit der Begründung, die er selbst davon sich gegeben hat. Punkt 1 ist natürlich jemand, der mit sehr viel Geld unterstützt wird von CDU-nahen Wirtschaftskreisen, um diese Sendung zu produzieren. Der hat natürlich auch ein entsprechendes Rechtsanwaltsteam im Hintergrund, das ihm womöglich sogar den gesamten Erklärungstext zu seiner Verweigerung des Rundfunkbeitrages in den Blog diktiert hat, bevor er damit vor der Kamera aufgetreten ist. Und das sind auch die Leute, die ihn dann nachher rausholen und vor drastischen Konsequenzen beschützen, wenn es dann hart auf hart kommt. Der einzelne Zuschauer des Rundfunkbeitrages wird diese Segnungen des Rechtsstaats wahrscheinlich nicht erleben, wie zum Beispiel ein prominentes Beispiel war ja Sieglinde Baumert, die sogenannte Gebührenrebellin, über die übrigens auch die Springerpresse berichtet hat, die 61 Tage in Haft gesessen hat, 2016 war das, seit 2013 hatte sie keine kein GEZ bezahlt, hieß es damals noch. Und wurde dafür dann, weil sie letztlich die Vermögensauskunft verweigert hat, in die JVA in Chemnitz gesteckt. Ja, und dort einfach schmoren gelassen, sozusagen als Erzwingungshaft. Also wohlgemerkt, sie ist nicht ins Gefängnis gekommen, weil sie den Rundfunkbeitrag nicht bezahlt hat, sondern sie ist ins Gefängnis gekommen, weil sie die Abgabe der Vermögensauskunft verweigert hat. Eine Sache, die im weiteren Verfahren dieser Zahlungsverweigerung zwangsläufig auf einen zukommt, dass der Staat versucht dann zu pfänden. Und es ist tatsächlich so, dass der Staat da keine Gefangenen macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus abzuzahlen hat und der Staat pfändet dann das Konto und es gibt einen Schufa-Eintrag und so weiter und so fort, interessiert sich gar niemand dafür, ob man dieses Haus dann letztlich im Verlaufe dieses Rechtsstreites verliert. Und es geht sogar noch weiter. Jemand, der zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, über die ich auch im Zuge meiner Recherchen damals über diesen Fall gesprochen habe, hat mir berichtet, dass ihr gesagt wurde am Gericht, also wenn sie jetzt ins Gefängnis kommen im Zuge der Erzwingungshaft und niemand kümmert sich um ihre Kinder, das ist kein Problem. Da kümmert sich das Jugendamt dann um ihre Kinder. Ja, also das heißt, es wird einem tatsächlich damit gedroht, am Ende auch, dass man seine Kinder los wird. Und wenn das Jugendamt da erstmal die Hand drauf hat, dann viel Spaß dabei, diesen Verwaltungsvorgang rückgängig zu machen und seine Kinder wieder zurück in den eigenen Haushalt zu bekommen. All das sind die Gründe, weshalb wir euch, liebe Zuschauer, nicht auffordern, Herrn Reichelt Folge zu leisten und selbiges zu tun, den Rundfunkbeitrag zu verweigern. Möchtest du das noch ergänzen, Wilhelm?
Ja, es gibt ja noch einen anderen Aspekt dazu. Also der andere Aspekt ist ja, dass man aus meiner Sicht so ein bisschen so das Pferd vom Schwanz aufzäumt. Es ist ja richtig, man will diesen Leuten kein Geld geben für diese Berichterstattungsverbrechen, kann man ja eigentlich sagen, um das zu finanzieren. Nur das Übel ist ja nicht der Beitrag, sondern das Übel ist diese Sendeinhalte, die da fabrizieren. Darum geht's ja eigentlich. Das muss ja irgendwie beendet werden. Und aus meiner Sicht liegt da auch eine gewisse Gefahr. Also wenn man das mal ein bisschen zusammenfasst über das, worüber wir alles hier geredet haben. Ich unterstelle mal solchen Leuten wie Herrn Reichelt und so weiter und Bild und so. Das gibt ja auch aus diesen Privatmedienbereichen immer mal wieder Angriffe gegen dieses öffentlich-rechtliche Rundfunksmodell. Und das hat ja aus meiner Sicht ganz pragmatische Ursachen, dass man eine Konkurrenz aus dem Weg haben will. Ja, sofern das überhaupt ideologische Konkurrenz ist. Also das ist ja keine ideologische Konkurrenz, das ist ja mehr eine wirtschaftliche Konkurrenz. Also die Zuschauer, die ja auch immer weniger werden, Gott sei Dank, die sich das noch antun, jeden Abend diese Propagandasender ARD, ZDF sich reinzuziehen, wobei man da sicher vorsichtig sein muss, ob das nicht bleibende Schäden hinterlässt, aber das muss jeder mit sich selber verantworten. Diese Zuschauerzahlen, die möchte man natürlich auch haben im privaten Sektor. Und das unterstelle ich jetzt mal, dass das die eigentliche Kritik ist, dass man hier so eine Geschütze auffährt, wie der Herr Reichelt, den Konkurrenten aus der Welt zu schaffen. Und da hat er sich wahrscheinlich nicht so richtig über die Rechtsgrundlage informiert, weil wir haben ein duales Rundfunksystem und da ist über die Rundfunkurteile des Verfassungsgerichts und auch in den Medienstaatsverträgen klar enthalten, die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben nur eine Daseinsberechtigung die privaten Sender, ja, also der private Rundfunk hat nur eine Daseinsberechtigung, wenn gleichzeitig daneben das öffentlich-rechtliche Modell existiert. Wenn eins abgeschafft wird, muss eigentlich auch das andere abgeschafft werden. Also er sägt an seinem eigenen Ast, wenn er sagt, dieses Modell soll durch Finanzierungsverweigerung abgeschafft werden. Damit schafft er im Prinzip auch seine eigene Daseinsberechtigung als Medienproduzent ab, weil das aneinander gekoppelt ist. So, und was das jetzt mit dem Beitrag zu tun hat, die Frage ist ja, Man muss natürlich, wenn man das schaffen sollte, Rundfunkanstalten in die Welt zu setzen, die ihren Programmauftrag erfüllen, und da sehe ich die, also den Zug bei ARD und ZDF abgefahren, da sehe ich überhaupt keine Reformchancen. Also die können aus meiner Sicht, das ist das Einzige, was man zur Rettung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksmodells tun kann. Man muss diese Sender so schnell wie möglich abwickeln, enteignen, alles einziehen und dann investieren in neue Sendeanstalten. Und das ist alles völlig rechtens. Man muss ja bloß mal die Rundfunkverträge lesen oder den Medienstaatsvertrag. Da steht ja zum Beispiel in Paragraph 32, dass es durchaus möglich ist, Sender neu zu gründen oder andere zu schließen.
Theoretisch kann eine gesellschaftliche Gruppe oder selbst eine Einzelperson den Anlauf starten und Unternehmen einen neuen öffentlich-rechtlichen Sender zu gründen. Ja, das ist eine Sache, die gesetzlich so festgelegt ist. Ja, ich möchte das noch ganz kurz den Satz zu Ende sagen. Genau wie sich in jedem Dorf Freiwillige zusammenfinden können, um eine freiwillige Feuerwehr zu gründen, zum Beispiel. Ja, genauso kann man sich auch zusammenfinden, um einen öffentlich-rechtlichen Sender zu gründen. Er muss nur halt den gesetzlichen Voraussetzungen genügen. Und welche das sind, das steht eben in dem Rundfunkgesetz drin.
Genau. So. Und diese Legende, die besonders gern von ARD und ZDF verbreitet wird, dass man sagt, wenn man uns bekämpft, dann bekämpft man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was auch wieder nur eine Propagandalüge ist, weil die ja nur Sendeanstalten des Rundfunks sind. Und wenn man sich die Geschichte anguckt der Bundesrepublik, die Sender haben ja ständig immer irgendwie gewechselt. Der eine hat sich mit dem anderen zusammengeschlossen, der andere hat aufgehört zu existieren. Die Sendeanstalten haben doch mit dem Modell nichts zu tun. Das heißt, wenn man ARD und ZDF diese NATO-Kriegspropagandaschleudern einfach mal dicht macht, wegen Nichterfüllung ihres Programmauftrags und damit auch wegen Betrugs am Wähler, am Gebührenzahler, der Geld dafür bezahlt, für das Gegenteil von dem, dass er das Gegenteil von dem kriegt, wofür ihm das Geld da zwangsläuse abgeknapst wird, enteignen, Geld einziehen, einen demokratischen Rundfunk gründen. Ich wäre denn noch dafür, dass man denn bei den Geldern, die man da kassiert, noch mindestens 30% dafür einsetzt, für solche Sendungen wie die hier, für Alternativprogramme, weil die haben ja, so wie jetzt hier Junos, die andere Alternativkanäle, die gerne mal gelöscht und wo die Betreiber mal gerne verfolgt werden, denen die Konten gesperrt werden, die wirtschaftlich ruiniert werden und außer Landes getrieben werden, dass man die sozusagen als Wiedergutmachung für das erlittene Repressionen in diesem pseudodemokratischen Staat hier, denen denn von den vielen Milliarden mal ein bisschen was abgibt, dann kannst du denn da hinten richtige Monitore hinstellen und Kameraausrüstung, vielleicht noch ein paar Leute einstellen als sozusagen Dankeschön dafür, dass du hier schon jahrelang das machst, wofür andere das Geld abzweigen für völlig falsche Sachen. Also insofern, es müssen ja auch nicht die 8 Milliarden sein, wenn man darauf zurückkürzt. Ich denke, da gibt es so viele Einsparmöglichkeiten, diese ganzen Tanzshows, diese sinnlosen Politdiskussionen, diese Drumgehuppe und
29 verschiedene Kochsendungen.
Kochsendungen, Krimis, die keiner braucht, wenn man diesen ganzen oder diese Fußballsendungen, die soll man sich doch bitte, wie es ich, woanders angucken. Wenn die nur ihren Auftrag erfüllen, ja, dann braucht man keine 8 Milliarden, aber man braucht eine Finanzierung. Und da besteht ja immer noch die Möglichkeit, wenn es so ein Mediengesetz gibt, dass man das entweder über Steuermittel finanziert oder eben über einen Rundfunkbeitrag. Geld wird man in jedem Fall brauchen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch nicht zielführend, einfach immer nur gegen den Beitrag aufzustehen. Es geht darum, was damit gemacht wird. Das ist das eigentliche Verbrechen.
Also, was von dem Geld, wenn es denn verteilt würde, nehmen, würde ich natürlich auch, keine Frage. Allerdings ist das nicht jetzt der Anlass gewesen oder der Grund, warum wir diese Sendung gemacht haben, denn der Zuschauer weiß es, wir haben ja schon 20 Sendungen produziert, dies hier ist unsere 20. Ein Jubiläum übrigens, ja, in weniger als einem Jahr haben wir, oder besser gesagt, ziemlich genau in einem Jahr haben wir 20 Sendungen produziert. Das ist für unsere Ausstattungsverhältnisse gar nicht schlecht. Und wir haben mehrmals darüber berichtet, wie wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren möchten. Und zwar, weil es uns wirklich am Herzen liegt. Wir sind keine Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an sich. Sind wir nicht. Wir sind sogar große Fans eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn er denn so funktionieren würde, wie er es sollte. Damit sind wir auch am Ende, liebe Zuschauer, lieber Wilhelm, vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut. Gerne. Tschüss. Ja, bis dann.
Und ihr, liebe Zuschauer, schreibt mir bitte eure Kommentare hier unter dieses Video. Findet ihr auch, dass es ein bisschen überzogen ist, was Herr Reichelt macht, den Rundfunkbeitrag mit derartigen Begründungen, die er hier abgeliefert hat, künftig zu verweigern? Seid ihr genauso gespannt wie ich, wie es ihm weitergehen wird? Wird man ihm das Haus wegnehmen? Wird man ihm seinen Ferrari stilllegen? Wird man ihm möglicherweise die Sauna zumauern? Wir wissen es nicht. Schreibt mir eure Kommentare hier unter das Video. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.